Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Koalitionsstreit über den Fall Maaßen gibt es eine überraschende Wende. Die Spitzen von Union und SPD wollen über die geplante Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten neu verhandeln. Ziel sei eine gemeinsame, tragfähige Lösung, kündigte Kanzlerin Merkel am Abend an. SPD-Chefin Nahles war durch die Personalie innerparteilich massiv unter Druck geraten. Sie hatte daraufhin in einem Brief an Merkel und Innenminister Seehofer auf neue Gespräche gedrungen.
Für den Moment scheint die Stimmung gelöst im Wahlkampf in Bayern. Die unerwartete Wende wirkt für die SPD-Chefin offenbar wie eine Befreiung. Nur Minuten vorher hatte Nahles verkündet, dass der Fall Maaßen noch einmal verhandelt werden soll.
Wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt. Und deswegen bin ich heute auf Frau Merkel und Herr Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken.
Bereits gestern Abend hatte sich die Entwicklung angedeutet. Bei einer Sondersitzung der engeren Parteiführung wird über Möglichkeiten gesprochen, das Problem Maaßen doch noch anders zu lösen. Zu groß ist offenbar der Druck aus den Landesverbänden. Heute dann im Laufe des Vormittags lässt Nahles Merkel und Seehofer wissen, dass sie über eine Wende nachdenkt. Der Brief erreicht Kanzlerin und Innenminister daher nicht unvorbereitet. Schnell ist klar, neue Gespräche sind möglich. Der Innenminister reagiert kurz und knapp. Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht. Etwas konkreter sogar die Reaktion der Kanzlerin.
Ich halte das für richtig und für notwendig. Für richtig und für notwendig deshalb, weil wir angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln brauchen und weil die Menschen in unserem Land ein Anrecht darauf haben, dass wir ihre Sorgen und ihre Probleme lösen.
Über das Wochenende wollen SPD und Union nun erneut eine Lösung für das Problem Maaßen finden.
Zur Kehrtwende von SPD-Chefin Nahles, jetzt Thomas Baumann, live aus Berlin.
Bis zum Vormittag war der Druck auf die SPD-Chefin enorm gewachsen. Darauf hat Andrea Nahles reagiert und mit ihrem Brief den Druck in Richtung CDU und CSU weitergeleitet. Die Bundeskanzlerin hat soeben bestätigt, es wird neue Gespräche über die berufliche Zukunft von Hans-Georg Maaßen geben. Diese Gespräche sollen bis Montagmorgen, wenn die Gremien tagen, abgeschlossen sein. Vor allem die Aussage von Angela Merkel, die anstehenden Fragen gehörten neu bewertet, wie sie sagte, signalisiert deutlich Kompromissbereitschaft. Und die hat Gründe. Zum einen wurden auch in der Union viele Stimmen laut, die meinten, die de facto Beförderung Maaßens sei niemandem vermittelbar. Neue Umfragewerte der ARD sehen zudem nicht nur die SPD, sondern auch die Union im Sinkflug. Und dann gibt es da noch eine wenig beachtete Klausel im Koalitionsvertrag. Sie besagt, im Kabinett wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Bedeutung sind, keine Seite überstimmt. Da die Personalie Maaßen auch im Kabinett aufgerufen wird, hätte die SPD also möglicherweise den Hebel, Maaßens geplante Versetzung noch zu verhindern. Zurück zu Linda Zervakis.
Die Bundesregierung will mit einer Reihe von Beschlüssen für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Dazu gehören ein höheres Wohngeld für Geringverdiener, die Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken als Bauland sowie einheitliche Regeln in den Ländern. Das ist das Ergebnis des sogenannten Wohngipfels, zu dem Kanzlerin Merkel heute Politiker und Experten geladen hatte. Ziel sind 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021.
Protestaktion vor dem Kanzleramt zum Auftakt des Wohngipfels. Die Justizministerin spricht mit den Demonstranten. Die fordern eine schärfere Mietpreisbremse und hohe Hürden für Kündigungen.
Wir haben dafür 70.000 Unterschriften gesammelt in nur 2 Wochen.
Der Wohnungsmangel drängt. Schon im Koalitionsvertrag sind Maßnahmen verabredet. Der Wohngipfel jetzt soll helfen, diese umzusetzen und viele mit ins Boot zu holen. Länder und Gemeinden, die Wirtschaft und auch Mieterverbände. Manche fordern mehr Staat, andere setzen auf den Markt.
Wir werden seitens unserer politischen Arbeit der Bundesregierung versuchen, das richtige Maß an Freiräumen für private Investitionen und Regulierung, da wo notwendig ist, zu erbringen.
1,5 Millionen Wohnungen sollen bis 2021 entstehen. Etwa durch verbilligte Grundstücke des Bundes für den Wohnungsbau, durch Milliardeninvestitionen in Sozialwohnungen und vereinfachtes Baurecht.
Es ist nach meiner Kenntnis in der Politik die größte Anstrengung, die je unternommen wurde in dieser Breite, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
Sozial schwache Familien sollen ab 2020 mehr Wohngeld erhalten. Andere Maßnahmen sind seit kurzem in Kraft.
Wir haben für diejenigen, die als Familien das erste Mal Eigentum erwerben wollen, das Baukindergeld geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass jetzt unmittelbar ein kurzer Zeitraum da ist, der Unternehmer dazu bewegen soll, Mietwohnungen zu bauen und dazu eine verbesserte Abschreibung geschaffen.
Aber fehlende Grundstücke, Facharbeitermangel auf dem Bau und auch manche Bürgerproteste stehen Neubauprojekten häufig im Weg. Eine schnelle Lösung für den Wohnungsmangel ist nicht in Sicht. Das hat der heutige Wohngipfel deutlich gemacht. Der Zuzug in die attraktiven Großstädte hält an. Über viele Jahre wurde zu wenig gebaut. Jetzt dürfte es wieder Jahre dauern, bis sich die Lage entspannt.
Mehr als 100.000 neue Sozialwohnungen sollen bis 2021 in Deutschland gebaut werden. Der Bund will die Länder mit mindestens 5 Milliarden Euro unterstützen. Zuletzt war die Zahl von staatlich geförderten Wohnungen deutlich zurückgegangen. Dabei spielte der soziale Wohnungsbau in den vergangenen Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der Politik, insbesondere nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Wohin mit Ihnen? Die Wohnungsnot, ein Fass ohne Boden. Man könnte verzweifeln.
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen lebten in Bunkern und Baracken. Etwa 5,5 Millionen Wohnungen fehlten, also ließ die damalige Bundesregierung bauen. Etliche Siedlungen voller Sozialwohnungen für die breite Bevölkerung. Manche sogar mit einem gewissen Komfort wie einer Badewanne. Damals noch kein normaler Standard. In den 70ern führte der Bauboom zu riesigen Betonlandschaften. Auch deshalb schien die Wohnungsnot in den 80ern so gut wie gestillt. Die Folge? Die Regierung Kohl vollzog eine Trendwende. Der Staat zog sich aus dem sozialen Wohnungsbau zurück, strich die Steuerbefreiung für gemeinnützige Baugesellschaften. Die waren von nun an Privaten gleichgestellt und interessant für Investoren. Vor der Jahrtausendwende dann verkauften etliche Kommunen ihre Bestände, um leere Kassen aufzufüllen. Weil subventionierte Sozialwohnungen außerdem nur eine zeitlich begrenzte Mietbindung haben, geht der Bestand seit Jahren zurück. Anfang der 90er gab es in Deutschland noch etwa 3 Millionen Sozialwohnungen. 2017 waren es nur noch rund 1,2 Millionen. Günstiger Wohnraum, vom Staat gefördert, wird immer knapper.
Im Streit über Nachrüstungen von älteren Dieselfahrzeugen soll es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios am Sonntag ein Spitzentreffen in Berlin geben. Bundeskanzlerin Merkel will sich im Kanzleramt mit Verkehrsminister Scheuer und Vertretern der Automobilindustrie treffen. Nach einem Spiegelbericht soll sich Merkel für Hardware-Nachrüstungen entschieden haben. Auch das Umweltministerium setzt sich für den nachträglichen Einbau von Filtersystemen ein. Scheuer hingegen hatte sich für Anreize zum Kauf von Neufahrzeugen ausgesprochen. Mehr zum geplanten Dieselgipfel und den Positionen innerhalb der Bundesregierung finden Sie auf tagesschau.de. Der großflächige Torfbrand in einem Moor bei Meppen im Emsland droht auf benachbarte Dörfer überzugreifen. Die Behörden haben heute vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen. Das Feuer erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Seit mehr als 2 Wochen brennt das Moor auf einem Übungsgelände der Bundeswehr, ausgelöst durch Raketentests. Rund 1000 Einsatzkräfte versuchen seit Tagen, das Feuer einzudämmen.
Im Emsland hat der Wind gedreht und sich verstärkt. Deshalb könnten an der Brandstelle neue Glutnester aufflammen. Der 8 Quadratkilometer große Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände nahe Meppen droht auf benachbarte Gemeinden überzugreifen. 1300 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Die Einwohner der betroffenen Orte sind aufgerufen, sich vorsorglich auf eine Evakuierung vorzubereiten.
Bisher haben wir noch keinen Funkenflug gehabt. Bis jetzt sind wir noch mit einem blauen Auge sozusagen davongekommen. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Wir wollen nicht evakuieren und wir wollen da auch keine brennenden Häuser haben.
Auslöser für den Brand war ein Raketentest der Bundeswehr Anfang September. Die steht seit Tagen in der Kritik wegen eines Defekts an der Löschraupe und zunächst fehlender Kommunikation zur Brandlage. Außerdem ist fraglich, ob der Raketentest so überhaupt hätte durchgeführt werden dürfen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen entschuldigte sich im Namen der Bundeswehr bei den Betroffenen in der Region.
Wir werden den Ursachen sehr genau nachgehen, auch mit der Frage, ob Vorschriften nicht beachtet worden sind oder zu weit ausgelegt worden sind. Es wird eine Untersuchung geben, die dann aber auch selbstverständlich veröffentlicht wird.
Morgen will sich die Verteidigungsministerin vor Ort selbst ein Bild von der Lage machen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung, durchsuchte das Gelände und beschlagnahmte Unterlagen.
Vor mehr als 17 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Bayern. Nun hat ein 41-Jähriger in dem rätselhaften Fall ein Teilgeständnis abgelegt. Er hat den leblosen Körper des Mädchens nach eigener Aussage in den Wald in Thüringen gebracht, wo 2016 Skelettteile von Peggy gefunden wurden. Mit dem Tod der Neunjährigen will er aber nichts zu tun haben.
Hausdurchsuchungen in der vergangenen Woche brachten womöglich eine entscheidende Wende im Fall Peggy. Das Mädchen war im Mai 2001 spurlos verschwunden. Jetzt sicherte die Polizei erneut Spuren und vernahm einen Verdächtigen. Der 41-Jährige war schon mehrfach befragt worden. Jetzt hat er gestanden, die Leiche in einen Wald gefahren und dort vergraben zu haben.
Hierbei gab er an, am Tag des Verschwindens von Peggy mit seinem Audi 80 in Lichtenberg unterwegs gewesen zu sein. Als ihn ein von ihm namentlich benannter Mann, zu dem im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen derzeit keine näheren Angaben gemacht werden können, angehalten haben soll, in einem Bushäuschen in der Poststraße, so gibt der Beschuldigte an, will er das leblose Mädchen von dem Mann übernommen haben.
Im Wald bei Rodacher Brunn in Thüringen fand im Juli 2016 ein Pilzsammler Teile der skelettierten Leiche des Mädchens. An den Knochen befanden sich winzige Spuren, die jetzt dem Verdächtigen zugeordnet werden konnten.
Der Beschuldigte befindet sich zu Hause. Er wurde nach der Vernehmung letzte Woche wieder nach Hause entlassen. Und der Vorwurf lautet Mord.
Für einen Haftbefehl fehlt allerdings ein juristisch hinreichend begründeter Tatverdacht.
Bei einem Fährunglück auf dem Viktoriasee in Tansania sind mindestens 130 Menschen ums Leben gekommen. Tansania liegt an der Ostküste Afrikas. Die Havarie ereignete sich nahe der Stadt Mwanza. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten noch deutlich steigt. Nach Schätzungen des Fährbetreibers waren mindestens 300 Menschen an Bord. Vermutlich war das Boot überfüllt.
Ein Sturmtief mit schweren Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde ist heute über den Norden Deutschlands gezogen. Auf der Nordseeinsel Borkum und an den Küsten wurden die Fährverbindungen eingestellt. Vielerorts verursachten umgestürzte Bäume Schäden. Elena sorgte auch für Behinderungen auf der Strecke Bremen-Hamburg. Hier prallte ein Zug gegen einen umgestürzten Baum. Ein Passagier wurde dabei schwer verletzt. Die etwa 200 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. September.
Nach Deutschland strömt deutlich kühlere Luft. Im Norden macht sich das Tief über Skandinavien bemerkbar. Im Verlauf der Nacht zieht sich der Regen nach Südostbayern zurück. Im Norden, vor allem in Küstennähe, gibt es weiter Schauer und kurze Gewitter. Die halten dort auch am Tag an. Ansonsten stellt sich ein Wechsel von Sonne und Wolken ein. Im Süden ist es auch länger freundlich. In der Nacht an der Nordsee Abkühlung auf 12, in der Eifel auf 6 Grad. Morgen Höchstwerte von 14 Grad ganz im Norden bis 21 Grad im Breisgau. Am Sonntag viele Wolken und Regen, der vor allem in der Mitte ergiebig ist. In der Südwesthälfte ab dem Nachmittag auch Gewitter und Sturm. Montag und Dienstag nach Nordosten hin wechselhaft und kühl, im Südwesten freundlicher.
Um 21.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Warum Andrea Nahles im Fall Maaßen eine Kehrtwende macht, ein Gespräch mit der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer und Showveranstaltung oder brauchbare Lösungen. Was hat der Wohnungsgipfel gebracht? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.